Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ist doch schon unsere Musik. Ich habe noch eine Breze im Mund, aber der hat schon drauf gedrückt.
Was soll's? Bayerischer wird's heute nicht mehr.
Na, es ist nach 12 Uhr, es gibt keine Weißwürste mehr.
Ah, na gut.
Nein. Aber gut, trotzdem, jetzt muss ich noch kurz runterschlucken. Jetzt legen wir los, Freunde. Herzlich willkommen zu Nachholspiel. Es ist Folge 210. Schon sau viel, ehrlich gesagt.
Das ist schon richtig viel, ja.
Ich sag mal so, Hans, fang an, das ist deine Folge, ich habe nämlich noch ein Stück Britze, das möchte ich jetzt gerne noch schnell essen,
weiter,
ich habe ein bisschen Hunger,
weiter guten
aber
Appetit.
Ich bin dann in 30 Sekunden wieder verfügbar.
Weiter guten Appetit, ich möchte euch aber auch heute wirklich ja, Hunger machen, beziehungsweise heute mit sehr, sehr viel,
ein Leckerbissen,
mit sehr, sehr starken Geschmacksverstärkern um die Ecke kommen, denn wir sprechen mal wieder über Bayer Leverkusen, das macht ja in diesen Tagen auch Sinn, sich mal die Vergangenheit dieses Vereins anzuschauen. Und es gab, wir haben über den Europapokalsieg gesprochen, ist wie viele Wochen her? So
1, 2, 3, 4 oder 5.
4 oder 5 Wochen, Rüdiger Vollborn. Jetzt sprechen wir über den eigentlich größeren internationalen Erfolg.
Das müsste dann ja das zweite Europapokalfinale sein, in dem Leverkusen
ganz genau
entstand.
Der 15. Mai 2002. Alle wissen, dieses Finale wurde nicht gewonnen und trotzdem ist es mit der gesamten Saison und auch mit der Dramaturgie vielleicht die größte Erzählung dieses Vereins. Mhm. Wir haben mit Torben Hoffmann so schön über das Jahr 2000 gesprochen, als
Unterhaching
Vizekusen geboren wurde. Und streng genommen ist diese Saison, über die wir jetzt sprechen, die endgültige Vizekusen-Stigmatisierung.
Total. Also das fand ich nämlich auch interessant, dass jetzt in den vergangenen Wochen, als dann Bayer Leverkusen die Meisterschaft geholt hat, hieß es dann Vizekusen, damals 2002, ist jetzt wieder vorbei, wo ich dachte, ja, das fing ja, also so richtig bitter fing das ja eigentlich 2 Jahre früher an. Ich glaube, man nimmt diese Saison, weil es halt mehr als ein Wettbewerb war quasi, in dem man ja versagt hat, in ganz großen Anführungsstrichen. Willst du uns mal verraten, also uns und den Zuhörern, die das wahrscheinlich fast alle jetzt irgendwo schon bei Spotify und Co. gesehen haben, dass wir natürlich nicht nur zu dritt heute sind, oder?
Das ist richtig. Wir haben heute jemanden, der damals in Glasgow, das war der Finalaustragungsort in Schottland, auf dem Platz stand. Thomas Bredaric werden wir später anrufen, der jetzt mittlerweile auch schon sehr lange Trainer ist und ich glaube auch den Erfolgstrainer Klaus Toppmöller ganz gut charakterisieren kann und sicherlich auch ganz gut einschätzen kann, denn das werden wir drei heute lernen und erfahren und damit auch unsere Hörerschaft. Leverkusen hatte einen pickepackevollen Spielkalender,
ja.
Denn es gab damals noch die Zwischenrunde und damit extrem viele internationale Spiele. Und wir haben schon gehört, sie waren in der Meisterschaft sehr, sehr lange mit dabei. Sie haben im Pokal am Ende im Finale gestanden und eben dann auch in der Königsklasse. Wo kommen wir her? Du willst was sagen?
Manchmal gewinnt halt Goliath.
Ja, manchmal ist es eben. Und vor allem das Verrückte ist ja, dass in diesem... Ich dachte, weil du gerade pickepacke voll sagst, gehst du auf den Kader ein, weil der war gespickt mit Talenten. Also ich glaube, ein Nicht-Bayern-Kader war, glaube ich, in der Bundesliga-Geschichte selten so hochklassig wie der Leverkusener Kader 2002, weil du da zum Beispiel auch viele Spieler hattest, du hast gerade den Spielplan angesprochen, die auch im Sommer dann bei der Weltmeisterschaft auch jeweils noch weit gekommen sind. Du hattest, wir kommen ja gleich auf 1, 2 Spieler, die Türkei ist sehr weit gekommen, Deutschland ist sehr weit gekommen, Brasilien ist sehr weit gekommen und von den 3 Mannschaften hast du ja 1 bis 10 Spieler jeweils im Leverkusener Kader gehabt. Also das war eine richtig geile Truppe.
Absolut. Und wenn wir über diese Saison sprechen, dann holen wir kurz ein bisschen aus und ordnen ein, wo Leverkusen eigentlich stand. Wir haben über 2000 gesprochen, das Ganze unter Christoph Daum. Dann gab es das Trauma von Unterhaching und auch Michael Ballack hat natürlich damals eine große Rolle gespielt als der aufkommende Superstar. Wenig später gab es die Kokain-Affäre um Christoph Daum, also auch ein ganz, ganz großer Image-Schaden für Bayer Leverkusen. Und dann gab es eben Klaus Toppmüller, damals Trainer beim Zweitligisten 1. FC Saarbrücken. Und Rainer Kallmund war ja immer schon jemand, der über den Tellerrand hinausgeschaut hat.
Oh Gott,
das glaube ich jetzt. Der
heutzutage übrigens im Saarland wohnt, weil du gerade Saarbrücken erwähnt hast.
Genau. Und der hatte ein Auge auf ihn geworfen und anfangs wollte Saarbrücken eine sehr hohe Ablösesumme haben und dann hatte man sich zunächst mit Berti Vogts erst einmal verstärkt als neuen Trainer. Berti Vogts brachte damals also einen sehr prominenten Betreuerstab auch mit, also Pierre Lebarski, erinnert euch vielleicht an diese Bilder, Anfang der 2000er, Pierre Lebarski.
Kompetenzteam oder so nannte genau, das
dann,
damals.
Toni Schumacher als eigentlicher FC-Legende in Leverkusen, ja. Torwarttrainer und für die gute Stimmung, tatsächlich, so steht es geschrieben, Wolfgang Rolf. Also das.
Den haben wir auch schon, also es gibt kaum Spieler oder Trainer, die wir, ja. Also den haben wir so oft schon angesprochen in dieser, in diesem Podcast.
Also unter Berti Vogts und diesem wirklich, diesem Kompetenzteam schaffte es der Leverkusen tatsächlich auf Platz 4 in der Liga. Damit Quali für die Champions League und als dann Klaus Toppmüller, der Wunschtrainer, dann in Leverkusen ankam, wurde ihm sofort auf die Schultern gepackt. Also Champions League, das muss jetzt funktionieren. Wir wollen einen Schritt weiterkommen. Also Quali ging dann gegen Roter Stern Belgrad und das war auf dem Papier erstmal ein unangenehmer Gegner, aber Leverkusen hat das sehr, sehr souverän gemeistert und stand in der Vorrunde beziehungsweise in der Gruppenphase. Und dieser Kader, du hast es eben schon angedeutet, Olli, den gehen wir einmal schnell durch. Also, was heißt schnell? Wir werden heute noch sehr viel über einzelne Akteure sprechen. Im Tor Hans-Jörg Butt, der Tore liebende Torhüter, der also Nerven aus Drahtseilen hatte.
Es gibt hier Bauer sucht Frau.
Ja, so in der Bauchbinde steht das dann so, ne? Ja. also, Hans-Jörg Butt, der später dann auch eine Rolle im Finale gespielt hat, aber im Kader erstmal die unangefochte Nummer 1 war. Dann hat Leverkusen sich durch eigentlich so eine Kombination aus so Schachspielern auf dem Platz, also so die Strategen ausgezeichnet, aber eben auch so diesen klassischen Straßenfußballern. Ich meine, das ist so ein Fußballbegriff, der ist so ausgenudelt, nur wenn man Bernd Schneider in dieser Zeit gesehen hat und Yıldıray Baztürk.
Allein die beiden.
Da waren schon echte Bierdeckel-Dribbler dabei, die auch mit dem Ball wohlgemerkt alles machen konnten. Und sie hat natürlich auch so ein paar Führungspersönlichkeiten. Also ein paar ist gut. Also eigentlich hat diese gesamte Mannschaft geführt. Also Hans-Jörg Butt im Tor, Jens Nowotny und Lucio stellten die Innenverteidigung. Beide waren auch gerne vorne mit dabei. Also Lucio vor allem.
Ja.
Jens Nowotny hat mal so schön gesagt über Klaus Toppmüller, Christoph Daum hat die Mannschaft jahrelang vorbereitet, er war ja 6 Jahre an der Seitenlinie und hat Traumfußball mit angezogener Handbremse spielen lassen und als Klaus Toppmüller kam, hat er einfach gesagt, Leute, Handbremse wird jetzt gelöst.
Ja, stark.
Und das bedeutete, dass Leverkusen teilweise mit bis zu 7 Leuten angegriffen hat auf dem Feld. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Es gibt eine wirklich fantastische Dokumentation von Bayer 04 selbst produziert. Wir schlugen Juve, ist der Titel. Gibt es bei YouTube und ich muss gestehen, ich habe mir auch 1-2 Schnipsel aus dieser Doku gezogen, weil sie diese gesamte Saison nochmal wirklich rekapituliert und von den großen Namen einordnen lässt und da sind so geile Live-Momente dabei, die wir uns heute auch schön zur Gemüte führen werden. Dann haben wir auf der Sechser beziehungsweise Mittelfeld, auf der Sechserposition beziehungsweise Mittelfeld, Carsten Ramelow, Abräumer, Stabilisator, hat ja auch eine große Rolle dann gespielt in der Nationalmannschaft 2002 bei der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Dann haben wir, was schüttelst du da mit dem Kopf?
Erst immer noch.
Das wirkte gerade so, als wärst du mit meiner Einschätzung, dass Carsten Ramelow eine große Nummer war im deutschen Fußball nicht einverstanden.
Ich habe jetzt nicht gesehen, wer hier gerade mit dem Kopf gestanden
hat. Andere Zeiten, Mario. Andere Zeiten.
So, dann haben wir über den weißen Brasilianer schon gesprochen.
Ja, Carsten Ramelow.
Genau. Bernd Schneider, der, glaube ich, jeden Standard getreten hat in dieser Zeit, der Spieler aus dem Nichts entscheiden konnte.
Viel geraucht hat, wie man jetzt später dann immer noch lesen konnte.
Ja, und der auch eben unter Toppmüller als eher schüchterner Mitläufer zu einem der besten Techniker in Deutschland geformt wurde. Dann linke Seite, jetzt wird es südamerikanisch, Placente und Ciro Berto. die für die damaligen Verhältnisse schon sehr oft den Übersteiger gemacht haben. Und vorne dann Neuville, über den man auch ganz, ganz viel sagen kann. Aber in der Saison war der richtig, richtig gut.
War der Stammspiel?
Der hat vor allem sehr viel getroffen. Also,
aber nicht als Joker, sondern...
Nee,
ich habe Neuville meistens im Kopf als Joker, jetzt nicht wegen der Nationalmannschaftsgeschichte, sondern auch so. Aber
in der Saison hatte Leverkusen ja wirklich einige geile Stürmer und ich glaube fast, dass Neuville der einzige, also von dem, die ich jetzt so im Kopf habe, nicht klassische Mittelstürmer war bei all dem. Hans wird ja jetzt wahrscheinlich noch so zwei, drei erwähnen, unter anderem ja auch Thomas Bredaric, unseren heutigen Gast. Aber auch die anderen, einer meiner All-Time-Favorite-Stürmer, Dimitar Berbatov,
ja,
auch unfassbar, zwar auch technisch stark, aber eben doch eher ein klassischer Neuner.
Und der Schwatte hat gespielt.
Ja. Ulf Kirsten eben
Ulf auch. Kirsten. Und Ulf Kirsten war streng genommen in seiner letzten Saison, die Saison darauf war dann wirklich kaum noch im Kader und symbolisches Verabschieden. Nur in der Saison ist er immer wieder gekommen und war einfach da, wenn er gebraucht wurde. Und hat insgesamt, also in allen Wettbewerben, 18 Treffer erzielt.
Ja.
Was
für so fürs letzte Auslaufen
richtig gut ist, ja. Also, wir steigen ein in die wilde Reise durch Europa. Man hatte sich also gegen Roter Stern Belgrad qualifiziert für die Gruppenphase. Und dann denkst du so, ja, Leverkusen, ne, Champions League klingt ja ganz gut. In der Gruppe F warteten als Gegner der FC Barcelona, Olympique Lyon.
Oh, war schon Juninho damals.
Ich überlege auch gerade, ja.
Und Fenerbahce Istanbul.
Unangenehme Gruppe.
Und weil wir ihn jetzt hier noch gar nicht so wirklich erwähnt haben, er aber eigentlich der wichtigste Spieler in dieser Saison war, wollen wir ihn jetzt einmal hören mit seiner Einschätzung zu dieser Auslosung.
Wir waren da nicht irgendwie Favorit in der Gruppe, sondern wir haben uns da auch in der Spielstärke mit den anderen Mannschaften gesehen und wollten natürlich weiterkommen in der Gruppenphase, ganz klar. Das war damals 2 noch mit Zwischenrunde, war noch ein bisschen anderer Modus, viel intensiver, auch schwerer, dann bis ins Finale zu kommen, ganz klar. Aber für uns ging es einfach Erfahrung sammeln, Step by Step. Wir wollten uns weiterentwickeln, wir wollten erfolgreich sein, aber die Runde wollten wir natürlich schon überstehen. Also Kalli war auch ein Manager, der, glaube ich, auch eine Top-Mannschaft zusammengestellt hatte mit den anderen Verantwortlichen, aber das war schon das Ziel, da weiterzukommen.
Ja, das ist schon ambitioniert. Wenn man sagt, das Ziel war weiterkommen, klar. Also Barca wirklich
klar,
jetzt mal...
Ja, ich sagen, das Ziel war...
Nein, natürlich nicht, aber Barca ist ja, würde ich sagen, an 1 gesetzt. Und dann hätte ich jetzt so Leverkusen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich... Lyon, die haben ja in dem Zeitpunkt auch irgendwann nochmal die Bayern geärgert, ich kann mich erinnern.
Klar, da gab es die Franz-Weckmauer-Rede.
So nämlich. Und Fenerbahce ist sowieso Wundertüte. Also da kannst du auch als Gruppenvierter rausfliegen.
Wir merken also, auch mit der Einordnung jetzt von Ballack, diese Mannschaft war... Ja, war hungrig, aber auch lernwillig und hatte natürlich auch mit Topmöller einen Trainer, der einen klaren Plan hatte und auch die entsprechenden Spielertypen auf dem Platz. Denn wir wissen von Michael Ballack, was er für den deutschen Fußball wirklich geleistet hat und was er auch in vielen Spielen gerissen hat, als einziger wirklich torgefährlicher Spieler auf dem Platz. Und es sollte in dieser Saison jede Menge von diesen Momenten geben. Und das spricht ja auch für den Charakter von der Werkself. Wir gehen mal rein in die erste Partie. Das war dann Olympique Lyon, Auswärtsspiel. Peter 1-0, Siegtreffer durch Ulf Kirsten, der also seine ganze Erfahrung ausspielte und auch so ein Typ war, der hat immer den Raum gefunden, war irgendwie dann auch ein giftiger Gegenspieler und
Wühler,
ne? Und ich habe mir jetzt übrigens im Rahmen der Recherche nochmal seinen Gin angeschaut, der hat den eigenen. Wusstest du das?
Ja, der Schwatte, einen schwarzen Gin.
39,99. Kann man sich ruhig mal...
Hast ja bald Geburtstag, ne?
Genau. Also, Auftakthürde souverän genommen. Zweiter Gegner dann in Leverkusen, der FC Barcelona. In dieser Doku ist es so schön, sie zeigen dann immer so die Bilder vom Flughafen, wie dann die Superstars dann in Köln-Bonn ankommen. Und in der Mannschaft des FC Barcelona in der Saison 2001-2002 waren Namen wie Xavi, Cocu, Luis Enrique, Patrick Kluivert. Hat der nicht mal im Allgäu gespielt?
Habe ich wieder eine Breze im Mund, das hätte ich gesagt.
Deswegen sage ich es ja.
Die hatte Patrick Kluivert damals wahrscheinlich auch.
Ja. Deswegen sind sie rausgeflogen.
Ja, Kluivert in so einer Rolle als zurückfallender Angreifer schon eher Spielmacher.
Ja, vor allem war ja 2-2 eigentlich so eine Zwischensaison dann für Barca. Ne? Du hattest noch so... Die letzten Überbleibsel, ne, speaking of Cocu und Kluivert, aber dann schon die ersten vor die ersten
Vorboten.
Die ersten Vorboten, das Wort hat mir gefehlt, wie einen Xavi zum Beispiel.
Ja, genau. Also absolut strategisches Mittelfeld. Damals auch schon ganz viel Tiki-Taka und es gab zwei Halbzeiten.
Aha.
So.
Laut
das Spiel war das.
Also vom Kräfteverhältnis. Und in der ersten hatte Barca dominiert, Leverkusen kam nicht so wirklich in die Spur. Und das ist eine Parallele zur aktuellen Mannschaft von Bayer Leverkusen. Sie hatten damals eine sehr starke Bank und jeder, der reinkam, hat sehr schnell seine Position gefunden und seine Rolle auch irgendwie so im Kopf gehabt. Und es gab eben Yildiray Başdürk, einer, den wir eben schon erwähnt haben, der dann zur zweiten Halbzeit kam und mehr Spielkultur auf den Platz gebracht hat. Und Bayer drehte am Ende das Spiel aus einem 0-1, machte die Werkself ein 2-1. Jetzt denke ich mir so, hey, das ist Champions League. Ihr seid irgendwie David, auch in dieser Gruppe, und ihr spielt gegen den großen FC Barcelona und ihr gewinnt zu Hause nach Rückstand noch mit 2-1. Ist irgendwie, man könnte sagen, ist so eine Willensleistung. Ist irgendwie so harter Kampf und Kulisse zu Hause mitgenommen. Und dann fragst du Klaus Toppmöller und der erklärt dir das so, als würde er den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Barcelona schlagen.
Und ja, wir lagen 1-0 zurück in der ersten Halbzeit. Die haben so ein bisschen vorgeführt, wir waren ein bisschen ängstlich und ich habe dann von der Viererkette auf die Dreierkette umgestellt. Ich nahm den Sebesken raus, der rechten Außenbahn, das war natürlich ein hohes Risiko und habe dafür Yildiray Başdürk gebracht, der ja dann auch in der, glaube 253. Note dann das 1-1 markiert hat. Wir haben dann völlig verdient in der zweiten Halbzeit 2-1 gewonnen. Wir hatten da in der zweiten Halbzeit das Übergewicht, was Barcelona in der ersten Halbzeit hatte und haben dann auch verdient gewonnen.
Also Olli hat gerade bei Zoltán Sebesgen Gänsehaut bekommen, so muss erwähnt werden.
Nee, ich habe sie gesucht auf meinem Unterarm. Ich
habe seinen Arm geschaut, aber da hat sie nichts getan.
Aber es klingt so, als würde der Kellner gerade nochmal schön herrengedeckt bringen. Ne? So Klaus Toppmöller erzählt mal eben so, wie er Barcelona aus dem Stadion geschossen hat.
So ein bisschen Jörg von Torra-esk, so von der Stimme her, ne? Vom Bass.
Aber zeigt, er hatte immer einen Plan und er hatte auch immer das Vertrauen in seine Mannschaft, dass seine taktischen Anweisungen umgesetzt werden. Das Rückspiel verlor Bayer dann im Camp Nou und mit diesem Sieg gegen Barcelona im Hinspiel wurde natürlich der Anspruch größer. Qualität war da, nur es hat natürlich dann auch so ein bisschen in der Spielauslegung auch dazu geführt, dass aufgrund dieser offensiven Ausrichtung sich Leverkusen auch manchmal so ein bisschen nicht überschätzt hat, aber sie waren dann natürlich auch anfällig für Mannschaften, die sie dann auch spielerisch einfach überrennen konnten. Also Rückspiel im Camp Nou gegen Barca verloren und auch zu Hause gegen Lyon kein Sieg eingefahren. Jedoch dann beide Spiele gegen Fenerbahce für sich entschieden. Und damit ist Leverkusen als Gruppenzweiter hinter Barcelona mit 12 Punkten in die Zwischenrunde eingezogen.
Ja, die gab es damals noch. Ich habe es mir schon gedacht. Gut, dass sie nicht mehr gibt.
Ich finde es schon ziemlich attraktiv, diese Zwischenrunde.
Wirklich?
Ja, weil du natürlich irgendwie, wenn du jetzt nur diesen K.O.-Charakter hast, ist auch schön und hat aber natürlich irgendwie seine Spannung.
Gefällt dir die Gruppenphase der Champions League besser oder gefällt dir die K.O.-Phase besser?
Du meinst jetzt aktuell, oder?
Ja, genau. Also in der Zwischenrunde ist ja auch nur eine Gruppenphase sozusagen. Da kannst du ja nicht direkt rausfliegen. Und ich finde einfach, eine K.O.-Runde ist immer was anderes, um es anzuschauen.
Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wenn du eine Mannschaft bist wie Bayern, die quasi das Viertel- oder Halbfinale.
Nein, es geht gar nicht um Bayern, sondern einfach, wenn ich ein anderes Spiel anschaue. Wenn ich weiß, okay, wir haben jetzt hier ein Champions League Viertelfinale und das schaue ich an, egal wer spielt, weil es ein Viertelfinale ist.
Ja, ja.
Aber wenn die gleiche Paarung in einer Gruppenphase passieren würde, würde ich es wahrscheinlich nicht anschauen.
Ja, stimmt schon.
Aber gut, verschiedene Meinungen.
Jetzt ist eh egal, ab Sommer ist alles anders.
Eben, wollte gerade sagen, da gibt es nur noch eine Riesengruppe.
Ja. Also diese Zwischenrunde klingt auf jeden Fall wie drei Finals, denn die Gegner wurden nicht kleiner. Und wir müssen immer wieder uns vor Augen führen, das war ja für alle in dieser Mannschaft auch Neuland. Also keiner hatte auf dem Niveau bereits so hoch gespielt.
Und parallel bist du in der Bundesliga die ganze Zeit im Titelkampf gefordert und willst im Pokal weiterkommen. Ne?
Also sie waren ja auf allen Hochzeiten sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Also Gruppe D, Zwischenrunde, Juventus Turin, FC Arsenal und Deportivo La Coruña.
Ui.
Vor allem ist
La Coruña mit Makai.
Ja, genau.
Genau. Und Arsenal ja irgendwie auch nur zweieinhalb Jahre vor den Invincibles. Mhm. Und Juve sowieso immer da. Also,
genau.
Das ist ein richtiges Brett.
Juve immer da, aber Juve nicht immer zu sehen. Im übertragenen Sinne. Denn der Auftakt war alles andere als optimal. Turin und der Nebel des Grauens.
Gut, die haben in Turin 0-4 verloren, aber die Umstände waren natürlich gespenstisch, buchstäblich. Man hat dort nie irgendwas gesehen. Ich bin da auch zweimal angereist. Ich habe nie die beiden Tore gesehen.
Ich kann mich eigentlich noch ganz gut erinnern, weil wir die Woche vorher ja auch schon eine Spielabsage hatten. War auch schon Nebel. Das Spiel wurde dann auf die nächste Woche verlegt, war wieder Nebel. Somit war der Terminkalender eng, glaube ich, für die UEFA. Und ich kann mich erinnern, Kali war, glaube ich, in Südamerika, er war nicht da, nicht präsent an dem Abend. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen. Ich glaube auch, wenn Kali da gewesen wäre, hätte das Spiel nicht stattgefunden am nächsten Tag. Wurde noch lange diskutiert auf dem Platz, bis 11 Uhr abends, glaube ich, wann das Spiel stattfindet.
Nehmen wir jetzt mal an, das Spiel findet tatsächlich nicht statt wegen des Nebels. Was passiert denn dann?
Also im schlimmsten Fall, wenn das Spiel wirklich abgesagt werden sollte, steht der Spieltermin, der Ausweichtermin für diese neuerliche Verlegung bereits fest. Das wäre morgen 15 Uhr. Da ist dann geplant, dieses Spiel nachzuholen.
Wir haben lange noch in der Kabine warten müssen. Oh, man hat uns warten lassen und dann mitgeteilt, ziemlich spät, es wird doch morgen Mittag gespielt um 3. Also das war schon teilweise abenteuerlich. Dann früh um 10 wieder ein Bus gesetzt, wieder zurückgefahren nach Turin und eigentlich ab 12 Uhr mittags in der Kabine gehockt, auf den Anpfiff gewartet bis 3 Uhr. Also die Vorbereitung war alles andere als optimal, haben uns dann auch eine schöne Viererpackung abgeholt.
Das ist fast wie richtig arbeiten, Herr Ballack, oder? So jeden Tag?
Ja, also Kalli war nicht zu Tisch, sondern beim Einkaufen, wieder irgendwo in Südamerika und hat den nächsten Lucio
Paulo Rink geholt. Ah nee, der war ja schon da. Ja.
Also auch das ein Kapitel in der Doku, wir schlugen Juve, Leverkusens unglaublicher Weg ins Champions-League-Finale. Und das ist schon wirklich eine kuriose Geschichte, wir dröseln sie noch einmal auf. Also das Spiel war eigentlich am 21. November angesetzt. Zum ersten Mal in der Historie der damals ja auch noch gar nicht so alten Champions-League musste eine Partie dann wegen dichtem Nebels abgesagt werden. Wir haben das in der Gran Torino-Folge hier mal thematisiert, dass also rund um Turin es immer wieder zu sehr, sehr krassem Nebelaufkommen kommen kann.
Genau.
Und es war so, dass du wirklich im Stadion gesessen hast und wir haben ihn, glaube ich, alle gerade herausgehört, Fritz von Ton und Taxis, der eben als Kommentator vor Ort war und die Tore de facto nicht gesehen hat.
Und in diesem Stadion früher, die haben ja jetzt ein neues, das gar nicht mehr so neu ist inzwischen, das war ja früher eine einzige Katastrophe. Delle Alpi hieß das, glaube ich, oder?
Genau, ja.
Das war ja so weit auseinander, dass das Olympiastadion hier ja wirklich ein Miniaturmodell dagegen.
Ja.
Gegen diese Schüssel, die von A bis Z gefüllt war mit Nebel.
Es war für Leverkusen das zweite Mal in dieser Saison, dass ein Spiel verlegt wurde. In der Gruppenphase hatte man den Auftakt gegen Fenerbahce verschieben müssen. Warum? Weil am 11. September die Terroranschläge auf das World Trade Center passiert sind und entsprechend hatte Bayer zumindest mal, was so die Abläufe angeht, ein bisschen was schon erlebt. Es war nur an dem Tag dann oder in dem Fall besonders kurios, weil sie am 28. November dann wieder angereist sind und es aber wieder Nebel gab und wieder waren die Tore der Alpi nicht zu sehen. Also hatte man gesagt, okay, dann gehen wir jetzt auf den Dezember oder auf den Januar. Also wirklich mit viel Abstand, weil der Ligabetrieb, Pokalbetrieb, da war ja schon sehr, sehr viel im Kalender drin. Und die UEFA hat aber gesagt, nö, wir machen das am nächsten Tag um 15 Uhr. Und entsprechend waren dann im Stadion 3.500 Zuschauer und Leverkusen kassierte eine 0-4 Pleite.
Bitter.
Ja.
Gut in dem Fall, dass es eine Zwischenrunde war und keine K.O.-Runde, lieber Mario.
Absolut. Super für Leverkusen.
Jetzt war natürlich hier die Vorbereitung auch nicht gerade optimal. Also es hat natürlich den gesamten Tross dann auch betroffen. Journalisten mussten sich neue Hotels suchen. Wir haben auch gerade von Ballack gehört, für die Regeneration war es natürlich auch irgendwie nicht wirklich optimal. Also 0-4 Klatsche. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass Leverkusen sehr, sehr attraktiven Fußball gespielt hat, aber wenn der Gegner sie geknackt hatte, waren sie auch gerne mal offen wie ein Scheunentor. Aber sie hatten ja mit Klaus Toppmöller einen Trainer, der auch die Ruhe in Person war. Und streng genommen hatte ja auch diese Mannschaft nichts zu verlieren. Und sie hatte Charakter. Nur 5 Tage nach der Klatsche von Turin fegte Leverkusen Deportivo La Coruña mit 3-0 aus dem Stadion. Und um vielleicht mal ein paar Tore auch mal hier aufleben zu lassen. Geiles Freistoßtor von Ciroberto. Das 2-0 von Neuville. Und zuvor, und das meine ich eben mit diesem Kombinationsfußball, mit diesem Hurra-Fußball von Leverkusen, das musst du dir mal angucken. Carsten Ramelow,
ja?
Im Zentrum, also der macht da mit dem Ball schon Sachen, die ich jetzt von Carsten Ramelow auch noch nicht so oft gesehen habe.
Ja, wahrscheinlich auch nicht.
Aber wunderbar, durchs Mittelfeld alles herausgespielt und Ballack mit dem dritten Treffer natürlich per Kopf. Also wir haben La Coruña zumindest im Hinspiel hinter uns, es folgte der FC Arsenal und das war erstmal ein 1-1 gegen Arsenal und dann ein 1-4 bei den Gunners, da sind wir wieder beim dann doch manchmal hinten raus oder hinten zu anfällig. Was das Ganze wiederum sehr sympathisch macht, ist die Taktik von Klaus Toppmöller, der
alle Mann nach vorne oder was?
Der die Londoner mit, also Kader bespickt mit Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Patti Vieira. Also das sind alles Arsenal-Legenden.
Ja, aber wie?
Und Klaus Toppmöller, der vom 1. FC Saarbrücken kam, hat sich gesagt, wir können sie eigentlich nur dann schlagen, wenn wir sie erstmal mit voller Offensive in die eigene Hälfte drängen und sie quasi damit einfach von ihrer Offensive so ein bisschen fernhalten.
Hast du zumindest in dem Spiel nicht so.
Ich wollte sagen, glaubt, es hat geklappt. Ja. Nach 7 Minuten hat es bereits 2-mal geklingelt und das Ding war dann entsprechend auch am Ende mit 1-4 sehr deutlich. Nach dem 4. Spieltag war also das Viertelfinale in Gefahr, doch mit dem 3-1 zu Hause gegen Juve und einem weiteren 3-1 nochmal gegen La Coruña hat sich dann Bayern am Ende sogar noch den Gruppensieg gesichert und man stand sensationell im Viertelfinale. Und jetzt kannst du dir denken, so als Spieler, hey, wäre doch irgendwie ganz nett, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht auch mal einen Gegner habe, von dem ich weiß, der ist vielleicht auf meinem Niveau und da sind die Namen alle nicht so bekannt wie bei den Gegnern zuvor. Viertelfinale Champions League. Es kam der nächste Knaller, und zwar der FC Liverpool. Und das Ganze dann auch noch schön zum Auftakt in Anfield.
Selbst mein Kleiner, der hat schon heute Morgen noch gesagt, er kommt gegen Liverpool, da will ich unbedingt mit dabei sein. Das ist eine besondere Atmosphäre in der Anfield Road, ein legendäres Stadion, wo schon so viele heiße Schlachten geschlagen worden sind. Und wir treten jetzt doch dann, da freuen wir uns drüber und wollen natürlich aber gleichzeitig auch da demonstrieren, dass wir wirklich zu den 8 Besten auch gehören, was die momentane Verfassung unserer Mannschaft anbetrifft.
Zwei Dinge. Einmal, wenn er von seinem Kleinen spricht, ist Dino. Das dann Dino Toppmöller wahrscheinlich, der jetzige Frankfurt-Trainer. Und zweitens merkt man da wieder, Hans, genau das, was du jetzt schon 2-3 Mal gesagt hast. Er sagt nicht dieses Wow, Riesenstadion, tolle Mannschaft, mal gucken, ob was drin ist, sondern er geht ganz offensiv und optimistisch da rein. Denn, und das ist ja auch ein, ja, so ein bisschen dieses, wo ja viele jetzt auch drüber reden bei Julian Nagelsmann, bei der Nationalmannschaft, es geht um Form. Es geht nicht immer nur, dass wir den besseren Spieler haben oder die besseren Spieler, sondern wir sind aktuell besser. Und das sagt er ja gerade. Wir wollen zeigen, dass wir in der tagesaktuellen, in der jetzigen Form zu den besten 8 Teams in Europa gehören.
Und gerade weil sie im Pokal als auch in der Liga sich so kontinuierlich gesteigert haben und da einfach in allen 3 Wettbewerben dieses Niveau gehalten haben, hat das auch im Ausland echt beeindruckt. Also ganz viele Mannschaften, die dann Leverkusen in der Zwischenrunde dann auch gesehen haben, die aber auch gesehen haben, hey, in der Liga sind die irgendwie auch gerade im Titelkampf voll drin, hatten wirklich Bammel vor dieser Mannschaft.
Glaube ich.
Und Didi Hamann eingangs erwähnt, hat ja bei Liverpool gespielt und kannte natürlich auch ein paar Jungs aus der Nationalmannschaft.
Müssen wir das nachchecken, so wie vor 2 Wochen?
Das
oder?
Sollten wir vielleicht nochmal nachchecken. Oder?
Nein, ich glaube dir das einfach.
Vielleicht haben wir nochmal so ein paar Folgen. Ah, du meinst, er war damals noch bei Nottingham Forest.
Bei dir, die haben ans Wikipedia-Artikel steht immer dran, zuletzt bearbeitet von Hans von Brockhaus. Ja.
Aber jede Woche neu, das ändert sich immer durch. Nee, Quatsch, aber ich glaube, dass die Hamann da wahrscheinlich auch 1-2 seiner Mitspieler sagen musste oder dann vielleicht auch nicht mehr sagen musste wegen der Ergebnisse. Leverkusen ist eben nicht nur irgendwie eine kleine unbekannte Mannschaft aus Deutschland, sondern die sind aktuell einfach eine der formstärksten in ganz Europa.
Es war ein glanzloses 1-0 für Liverpool. Sami Hyypiä, der dann später auch eine Leverkusen-Geschichte hatte, als Spieler wie als Trainer. Stellungsfehler von Placente bei einer Ecke. Owen, der dann irgendwie so das Ding dann rüberlegt und Hyypiä ist dann einfach zur Stelle. Hamann sagt aber, eben in dieser Doku, sie wurden selten von einer Mannschaft in Anfield so dominiert. Und da deutete sich schon an, dass Leverkusen doch noch einiges vorhatte. Das Rückspiel, also mit dem 0:1 im Rücken, sollte episch werden. Leverkusen hatte natürlich irgendwie auch auf den Rängen irgendwo den Anspruch, hey, Anfield war schon wirklich eine laute Kiste, aber das können wir hier in der Bayer-Arena auch. Und entsprechend hat, glaube ich, jeder nochmal ein bisschen mehr draufgepackt bei den Fangesängen und beim Stimmungsmachen. Das 1:0 von Ballack, das müsst ihr euch heute Abend nochmal anschauen, das ist so ein typisches Ballack-Tor. Er bekommt den Ball so 20 Meter vom Tor zugespielt, macht also eine ganz souveräne Ballannahme und nimmt aber dann, weil er Steven Gerrard aus dem peripheren Winkel quasi heranrauschen sieht, zieht er ihn quasi einmal so auf links rüber, lässt ihn einmal komplett leer rutschen und drückt dann aus 20 Metern ab und das Ding ist einfach, Ballack, der ja rechts wie links einfach so eine Naturgewalt in seinem Schuss hatte.
Aber da haben sich aber auch in dem Moment zwei getroffen, ne? Also ich finde so Lampard, Gerrard, Ballack, die drei sind so für mich die Mittelfeldspieler, die so wirklich so aus 20 die ganze Zeit irgendwie den Mitspieler im Blick und dann mal kurz Kopf nach oben Richtung Torwart und ab dafür.
Ja.
Und das war so krass, diese Phase, vor allem dann auch noch mit Lampard und Ballack zusammen bei Chelsea, dass das überhaupt erfolgreich funktionieren konnte, dass man sich da nicht ob der Platzhirschhaftigkeit irgendwie im Wege rumstand. Geile Mittelfeldspieler.
Also die Hütte hat gebrannt, dann Ernüchterung, Ausgleich Abel Xavier, kennt ihr ihn noch?
Klar.
Portugiese mit den schönen Haaren, ja.
Später noch bei Hannover 96.
Macht tatsächlich.
Macht ein Handspiel im 2000er EM-Halbfinale gegen Frankreich, macht er das Handspiel, weshalb es dann den Handelfmeter gibt, ich glaube von Zinedine Zidane und dann geht der Ball rein und dann ist das Spiel, glaube ich, zu Ende. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder mache ich jetzt Quatsch und es müsste das Halbfinale gewesen sein. 2000er EM. Mhm. Ja, machen wir einen Faktencheck. Wenn es falsch ist, hört ihr das hier eh nicht, weil dann habe ich es rausgeschnitten.
Aber wenn ihr es hört, dann war es sowas von richtig, weil dann wird gar nichts rausgeschnitten.
Ja, wir haben jetzt schon viel über Michael Ballack gesprochen. Also seine Schusskraft war Weltklasse und seine Kopfballstärke in Europa, auf der Welt fast schon einmalig. Also es gibt so viele Beobachter und wir haben ihn ja auch als Spieler sehr, sehr oft noch erleben dürfen in der Nationalmannschaft, vor allem bei den großen Turnieren, wo der die Birne reingehalten hat, da hat es geknallt und in dem Fall in der 64. Minute gewinnt er ein Luftduell gegen zwei Gegenspieler und du denkst ja eigentlich, der Typ ist gleich bewusstlos, weil er sich einfach komplett frei von Schmerzempfinden. Also scheißt er auch, glaube ich, auf die eigene Gesundheit. Einfach rein mit dem Kopf und Leverkusen führt wieder. Dimitar Berbatov, damals auch einer in dieser Offensive, junger Kerl noch, mit dem 3:1 und dann denkst du dir mit dem 0:1 aus dem Rückspiel, hey, das läuft jetzt hier. Ne? Leverkusen steht kurz vorm Halbfinale und dann kommt einer der Lieblingsspieler von unserem Freund Monchi. Jari Littmann,
der später noch bei Hansa war und macht das 2:3.
Macht das 2:3 und das ist natürlich für Leverkusen
Auswärtstorregel, das wäre es gewesen.
Nur, es gab einen auf der Tribüne, der hat von Minute 1 an diese Mannschaft geglaubt und der hatte, weil er jetzt auch wieder was sehen konnte, also er konnte die Tore diesmal sehen, hatte er seine große Sternstunde.
Und Toppmüller hat gesagt, egal, alles oder nichts. Lucio also nach vorne. Und da war der plötzlich halb links im Strafraum. Und wenn der Lucio da durch war, der konnte rechts, der konnte links, der konnte mit dem Kopf, vollkommen egal. Ihm war klar, der Berbatov war frei. Berbatov, du interessierst mich nicht. Batsch aufs Tor drauf. Sensationell.
Oh ja, da ist die Chance, Tor! Tor! Lucio, das war ein Millionenschuss des Brasilianers. Und zwar Millionen Schuss in Euro.
Ja, das muss man 2002 ja noch dazu sagen. Ne?
Also, ist was von Börse vor 8, ne?
Wir hatten das erst ein paar Tage so ungefähr.
Ja. Millionen Schuss in Euro. Das können Sie aber auch umrechnen.
Ja, genau. Ja, das war früher ein doppelter Lucio.
1,95583.
Lucius.
War der Umrechnungskurs.
Fritz von Ton und Taxis ist wirklich sehr bereichernd. Also in dieser Doku, aber auch grundsätzlich, wenn er natürlich über Spiele spricht, die er kommentieren durfte. er hat ja dieses sehr Blumige in seiner Sprache und er verwendet ja auch Begriffe, zum Glück, die auch nicht so viele in der deutschen Sprache verwenden. Und er hat natürlich an diesem Abend deswegen auch eben nochmal die Andeutung zu Juventus Turin, wenn du als Kommentator, als Reporter so eine Mannschaft auch auf so einer Europareise auch begleiten darfst, ja, dann bist du ja irgendwann auch, glaube ich, so ein bisschen weg von der journalistischen Neutralität und freust dich einfach dann über so ein wirklich tolles Tor von Lucio, der ja einfach voll drauf das Ding.
4-2, ne?
4-2.
Und dann Abpfiff.
In der 84. Minute, dann war Abpfiff. Leverkusens Offensive hat einmal mehr bewiesen, dass sie mit offenem Visier eben dann auch solche Spiele drehen und entscheiden kann. Und das Ganze sollte weitergehen. Und es blieb auf der Insel, also was den Gegner angeht. Und es wurde nicht kleiner, denn im Halbfinale wartete Manchester United.
Arsenal in der Zwischenrunde, Liverpool im Viertelfinale, Man United im Halbfinale.
Und das Finale in Glasgow.
Das Finale in Glasgow, aber es ist ja wirklich, also selten so einen schweren Turnierbaum gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist eben das Attraktive, wie ich finde, an der Zwischenrunde, weil du hast mehr Spiele so gefühlt.
Lass uns das jetzt nicht diskutieren.
Nein, wollen wir gar nicht diskutieren, aber du bist natürlich irgendwie, also gerade
du kannst da Anlauf nehmen, ne? Klar.
Total. Du lernst ja auch in jedem Spiel, das haben wir ja vorhin schon mal angedeutet, dass Leverkusen ja eine sehr, also wie so ein Schwamm waren die. Also die haben auch diese ganzen Emotionen aufgesaugt, sie konnten das gut verarbeiten. Wir werden nachher auch Thomas Brodaric fragen, wie die das auch geschafft haben, das auch körperlich zu auszuhalten.
Stimmt, alle drei Tage ein Spiel eigentlich.
Also wenn du immer Mittwochs oder Dienstag spielst und am Wochenende dich dann auch nicht gehen lässt in der Liga, sondern sagst, hey, da wollen wir auch noch mitspielen. Und so riesig war der Kader nun auch nicht. Also er war qualitativ in der Lage, mit den Großen mitzuhalten. Nur ist jetzt auch nicht so, im Vergleich zu heute, dass ein Kader irgendwie so 28 Spieler hat. Da mussten sie schon ganz schön auf die Zähne beißen. Man United heißt Old Trafford. Und das Stadion war natürlich nochmal vollgepackt mit Geschichte.
Und zu der Zeit auch.
Ja. Also, ja.
Da waren große alle Namen dabei. Ja, genau, alle. Ich fange jetzt nicht an, jemanden aufzuzählen, weil es waren ungefähr alle noch da zu der Zeit.
Ja. Trainer natürlich Sir Alex Ferguson, der vor diesem Spiel auch in höchsten Tönen von Klaus Toppmöller auch gesprochen hat. Ich glaube, das tut dir dann auch gut, wenn du weißt, du kommst vom 1. FC Saarbrücken und dann spricht einer der Größten überhaupt in diesen Worten über dich und über deine Offensive, über das System. Also das hatte alles Hand und Fuß, was Toppmöller dort seiner Mannschaft einfach mitgegeben hat. Und entsprechend haben sie dann auch im Old Trafford sich wirklich klasse geschlagen. 2-2 sind am Ende mit Standing Ovations verabschiedet worden. Also das war so ein Moment, den auch, glaube ich, keiner auf Leverkusener Seite erwartet hätte, weil irgendwie das Stadion stand. Und das waren jetzt nicht nur Leverkusen-Fans, die dort Karten hatten, sondern irgendwie gab es so eine allgemeine, ja, so ein allgemeinen Wow-Effekt bei Leverkusen. Das hört man auch dann von vielen Realspielern, auf die wir ja dann gleich zu sprechen kommen, die sich natürlich auch die Frage gestellt haben, wer erwartet uns dort im Finale? Und keiner von Real hat gesagt, ja, Bayer Leverkusen, dass da irgendwo im Westen Deutschlands, sondern die kannten natürlich dann mittlerweile Ballack, die kannten dann den C. Roberto, die kannten den Bernd Schneider, die ja dann auch wirklich bei der WM später auch eine große Rolle gespielt haben auf der ganz, ganz großen Bühne.
Da muss ich als Fußball-Klugscheißer sagen, C. Roberto hat einmal ganz kurz, ich glaube so ein halbes Jahr oder eine Saison, war der sogar bei Real vorher, aber hat sich nie durchgesetzt, war maximal Ergänzungs- und Nachwuchsspieler. Aber was mich ja jetzt interessiert, ich weiß wirklich nicht, wie das Rückspiel ausging, aber wenn du mit einem 2-2, ich meine klar, du schießt zwei Tore.
Ballack übrigens wieder. Ballack
hat auch wieder getroffen.
Und
wenn du dann halt da spielst, es ist halt auch super gefährlich, dass du das ja nicht zu locker nimmst, aber dass du halt sagst, oh, bisher lief's, dann läuft's jetzt auch. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Rückspiel ausging. Ich habe, wie gesagt, überhaupt gar keinen Überblick, ehrlich gesagt.
Ja, am Ende sollten zwei Unentschieden reichen, denn da war die Auswärtstorregelung natürlich noch Gold wert. Sie haben dann zu Hause auch mit dem Erfahrungswert aus dem Viertelfinale gegen Liverpool, alle waren wieder da, der 12. Mann auf der Tribüne. Ist aber auch wirklich trotz Rückstand, Roy Keane traf für Man United, ist dann vor der Halbzeitpause noch geschafft, das Unentschieden zu erzielen, wie der Neuville. Also das ist ein großer, großer Faktor gewesen, Oliver Neville, in dieser Saison. Auch wenn man natürlich liebend gerne über Topmüller, über Ballack und Hans-Jörg Butt, der verrückte Torhüter, der Elfmeter schießt, spricht, waren in dieser Mannschaft eben dann gerade mit Neville, ich glaube, der kam am Ende auf 6 Champions-League-Treffer. Was, 5 oder 6, was schon auch echt...
Es war halt auf viele Schultern verteilt. Ne? Du hattest den alten Kirsten, den jungen Berbatov, Bredaric und dann eben Neville. Und dahinter noch Ballack und Bastürk und Schneider. Das ist schon echt, also in der Offensive ist das Wahnsinn.
Es gab einen Wermutstropfen und wohlgemerkt auch, glaube ich, einen emotionalen Rückschlag für die gesamte Mannschaft. Jens Nowotny hat sich nach 10 Minuten das Kreuzband gerissen.
Das war das Spiel.
Ja.
Ich wusste noch, dass der einen Kreuzbandriss hatte. Ich wusste nicht mehr, in welchem Spiel. Ich
deswegen die ganze war er auch nicht Zeit bei der WM dabei.
Logischerweise. Ja,
deswegen
genau.
War er nicht bei der WM dabei, genau.
Eben, genau. Deswegen wusste ich noch. Aber ich wusste nicht, in welchem Spiel das passiert ist.
Ich glaube, es war so ein Zweikampf mit Ruud van Nistelrooy. Hm. Da habe ich wiederum Gänsehaut bekommen. Ruud van Nistelrooy, der ja auch so ein geiler Kicker war bei Manchester. Also, es ist natürlich ein Stabilitätsfaktor weggefallen und auch ein Kopf, ein Charakter dieser Mannschaft, Klaus Toppmöller, wurde dann Jahre später nach dieser Zwischenrunde, nach diesen Viertelfinalbegegnungen und Halbfinalbegegnungen gefragt, wie er so diese ganze Reise empfunden hat. Und auch Jahre später könnte das Selbstbewusstsein bei Klaus Toppmöller nicht größer sein.
Ja, wir haben im Prinzip ja fast die ganze europäische Elite da eliminiert bis zum Endspiel gegen Real Madrid. Ich kann mich sehr gut erinnern, der Ulf Kirsten hat damals gesagt, ich würde einmal gern auf der Insel spielen, weil Bayer Leverkusen nie gegen eine englische Mannschaft gespielt hat. Wir haben dann bekommen Arsenal, London, Liverpool, Manchester United und haben alle rausgekegelt. Und Juventus Turin war dabei, Barcelona, wie gesagt. Und es war ein absoluter Traum, aber man hatte nie Zeit. Wir haben immer samstags, mittwochs gespielt. Wer denkt, dass man die top-europäischen Mannschaften da rausschmeißt und im Endspiel gegen Real Madrid steht, wenn sie mal vor der Saison gesagt hätten, ich wäre, glaube ich, barfuß nach Glasgow gelaufen damals.
Das war doch Christoph Daum, oder?
Ja, über die Glasdinger, genau. Aber das ist interessant und ich glaube, dass das auch ein Vorteil war. Du hast jetzt eben schon die englische Woche angesprochen. Ist auf jeden Fall ein gutes Thema für Thomas Bredaric gleich. Weil das ist die Frage, ob einen das manchmal eher hindert, weil es einen irgendwann auch erschöpft werden lässt oder weil es einfach einen schlaucht oder ob es manchmal ganz praktisch ist, weil man gar nicht dazu kommt nachzudenken, sondern immer nur noch spielen, trainieren, fertig.
Es ist ja ein Wort, das es vielleicht damals noch gar nicht so gab.
Ah, ich weiß jetzt schon, welches.
In Mode.
Ja.
Ja, welches?
Belastungssteuerung?
Eins. Ah. Ja, ich auch. Ja, stimmt.
Holding Six.
Ja, genau. Didi Hamann.
Okay, mach weiter. Komm, weiter. Gebt mir alle Fußballbegriffe, die ihr kennt.
Ja, fertig.
Okay, fertig. Nein, ich meinte Rhythmus, weil früher haben die einfach gespielt und gut ist. Und jetzt halt so, wir sind im Rhythmus. Oder der kommt aus einer Verletzung wieder, der muss seinen Rhythmus wiederfinden. Früher hieß es, jetzt ist er wieder gesund, der kann laufen, vielleicht spielt er 10 Minuten, mal schauen.
Ja.
Jetzt ist immer, der muss Rhythmus oder wir sind in einem super Rhythmus oder wie auch immer. Alles hat nur noch mit Rhythmus zu tun. Früher haben die einfach Mittwoch und Samstag gespielt, das war normal.
Ja.
Irgendwann war es nicht mehr normal, sind sie ausgeschieden. Dann haben sie nur noch samstags gespielt, dann ab und zu Pokal am Dienstag, das war dann auch noch okay. Aber jetzt geht es nur noch um Rhythmus und Belastungssteuerung.
Ich finde aber auch so witzig, was Klaus Toppmöller sagt, dass Ulf Kirsten sich mal gewünscht hätte, auch mal auf der Insel zu spielen und dann hast du
alle Spiele da.
Alle da. Ja, wie das, alle.
Der ist gar nicht mehr mit heimgefahren. Ja.
Der wahrscheinlich immer gesagt hat, wollte mich eigentlich verarschen. Ich will mal wieder woanders spielen.
Und jetzt noch Schottland.
Ja, jetzt noch Schottland. Das war eine schöne Überleitung, denn wir tauchen ein in den Hampden Park. Wir haben über 50.000 Zuschauer dort. Wir haben Real Madrid mit Raúl, mit Zidane, mit Roberto Carlos.
Es hat einen ganz schön langen Anlauf gebraucht, bis wir beim Finale gelandet sind, aber das war so ein krass gutes Endspiel. Ich habe noch vieles davon im Kopf, vor meinem geistigen Auge. Deswegen freue ich mich jetzt richtig.
Ich weiß nicht mehr, wo ich es geguckt habe, aber ich weiß nur, dass ich richtig traurig war. Ich konnte mich auch, also ich war so richtig für Leverkusen, weil ich eben, ich weiß noch ganz genau, dieses Rückspiel gegen Liverpool, wo ich wirklich schreiend vorm Fernseher war, als
ja, ich auch, das Ding reinmache. Ich auch.
Und deswegen war ich so, ich konnte dieses ach so tolle Finale gar nicht so richtig genießen, weil ich in Anführungsstrichen, diesem Rückstand immer hinterhergelaufen bin.
Ja.
Also ich war wirklich so dermaßen für Leverkusen.
Und ja, ich auch damals, vor allem, weil ich als junger Bayern-Fan es ohnehin nicht so mit Real Madrid hatte, weil es war die Zeit, dass die so gut waren, die haben die Bayern oft rausgeschmissen und davor, danach immer wieder. Und man war grundsätzlich eher für deutsche Mannschaften, national nicht immer unbedingt für Leverkusen, aber international war ich schon für die.
Ja, und du sagst, es war jetzt ein langer Anlauf, klar. Es ist ja auch so eine kleine Berg- und Talfahrt, was die Emotionen angeht. Du hast ja dann so gesehen schon mit dem Sieg gegen Barcelona am zweiten Spieltag der Vorrunde ein Highlight für diesen David immer noch unter den Champions-League-Teilnehmern. Und dann waren sie so schnell unterwegs, spielerisch und immer hellwach, und dann pennen sie im Finale in den ersten Minuten.
Leverkusen hat ja so ein bisschen die fatale Neigung, die ersten Minuten zu verschlafen und in Rückstand zu geraten. Lucio lässt Raul wieder laufen. Und da ist passiert.
Wir haben dann auch dumme Fehler gemacht, die zu Toren geführt haben. Ein Einwurf, wo ich glaube ich 10, 15 Mal auf Video den Jungs vorgezeigt habe, dass er sehr weit wirft, dass man quasi einer lockt die Abwehr ein bisschen nach vorne und der eine startet durch, und so haben wir es einzeln bekommen vom Raul, also im Einwurf raus. Also so Fehler darf man in so einem Spiel dann nicht machen.
Drinnen warten sie, Zivkovic, Ramelow auf den Freistoß von Schneider, der sie alle tritt. Und gut hin! Und 1:1! Lucio, keinem gönn ich's mehr! Es ist totenstill in der Kurve der Realfans, weil sie sehen, weil sie spüren, wie viel Mühe ihre Mannschaft jetzt hat. Solari. Das ist das, was sie probieren. Auf Roberto Carlos. Sie dann. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Leider wunderbar. Und das in der 45. Minute. Bayer Leverkusen kriegt es knüppeldick. Knüppeldick. Da hatten sie das Spiel so im Griff.
Dieses Tor kann einer nur schießen, der kein normalsterblicher Fußballspieler ist. Das ist eine Aktion, die ist physikalisch, anatomisch ganz schwer nur zu erklären. Da muss einer an übermenschliche Kräfte in sich selber glauben. Sonst bleibt man da weg. Also jeder Normale sagt, ich mache mich doch nicht lächerlich und probiere da irgendwas. Wo soll der mal denn hingehen? Und auch die Kollegen werden sagen, sag mal, geht's dir nicht gut? Oder was probierst du denn da? Und dann auch noch schießt. Also das ist ein großes Tor. Jahrhunderttor.
Nur schade, dass das hier in uns im Finale gefallen ist. Ansonsten muss man natürlich als Fußballfan einfach, geht da das Herz auf.
Ah, endlich, Kalli.
Da hört man gerne zu, oder?
Ja, dieses Tor. Ich hatte, siehst du, aber guck mal, das ist jetzt 22 Jahre her. Ich dachte die ganze Zeit, 1-0 Real, 2-0 Real, und dann hat Lucio nur noch den Anschlusstreffer gemacht. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass das hier quasi.
Und dieser Einwurf, der zur Führung geführt hat von Roberto Carlos, ich habe also noch nie von Carlos ich habe sie lange nicht mehr gesehen, aber wie der diesen Einwurf da. Mit so wie er sonst seine Freischüsse geschossen hat, kommt dieser Ball da angeflogen.
Ja.
Und dann sieht auch Butt nicht so gut aus,
ja,
muss
das
man
weiß
auch sagen.
Ja, ja, ja.
Also jetzt, ich glaube, Raul ist so ein bisschen überrascht, dass er den Ball an ihm vorbeibekommt.
Mhm. Einen guten Tag, einen sehr guten Tag.
Genau. Ja. Und dann ist eben der Ausgleich von Lucio wieder so der typische Bayer-Moment in dieser Saison. Alle sind wieder da. Und
das Tor von Zidane. 45.
Ja, und
das wusste ich nicht mehr.
Die Vorlage.
Bist du später? Mhm.
Die Vorlage von kommt von Roberto Carlos. Und auch,
ja,
das
genau.
Ist. Also der haut den irgendwie so.
Ja, dass das als Vorlage zählt.
Ist eigentlich,
der hat den Ball nach oben geschossen, mehr hoch als weit. Und dann hat er Glück, dass Zidane gerade steht.
Man würde beim Verteidiger sagen,
Vorlage.
Der schlägt eine Kerze.
Ja, ja, genau.
Und deshalb ist der Ball, wie du sagst, auch so weit oben in der Luft. Und deshalb wird es eben auch so eine Körperverrenkung, wie Marcel Reif sie in deinen Worten ausgedrückt hat.
Und da kann Butt überhaupt nichts machen.
Und
ich weiß nicht, wie er da hingeht.
Jetzt hat Roberto Carlos einen Assist in einem Champions-League-Finale in seinen Büchern stehen, weil er den Ball einfach nur 10 Kilometer nach oben geschossen hat.
Aber wenn ich von Fritz und Ton und Taxis sage, er verwendet Wörter, die kaum ein anderer nutzt, dann schafft es Marcel Reif einfach ein Tor so, also schon fast literarisch irgendwie zu verpacken, dass man sich die Frage stellt, war jetzt das Tor schöner oder die Beschreibung dessen?
Wie war es denn sonst, Hans? Also an die drei Tore kann ich mich erinnern, ja, aber hatte, also...
Wir kommen ja noch zu einer zweiten Halbzeit, wenn du darauf abzielst.
Ah, ja, dann nimm uns mit.
Denn in dem Fall haben sie gesagt, spielen sie auch noch eine zweite Halbzeit, Mario. Ne? Also, auch wenn das schönste
auch
Tor,
in diesem Spiel, meine
auch
Damen
wenn das Tor des Jahrhunderts schon gefallen ist, dachte man sich, vielleicht fällt ja noch ein zweites. Ja,
das wäre ein Golden Goal gewesen.
Das Jahrhundert hat vor allem gerade erst angefangen. Ne? Also,
ja, das wäre fast das Jahrtausend, aber das wäre noch lang gegangen. Aber
was?
Es wäre ein Golden Goal gewesen, das sein Name verdient hat, weil es gab wirklich selten ein schöneres Tor in einem Champions-League-Finale, wahrscheinlich noch nie. Und außer Robben 2013.
Das Interessante an diesem Spiel ist, das klärt ihr gleich bitte in der dritten Halbzeit. Ja? Wir sind erstmal in der zweiten Halbzeit, Freunde.
Das ganz Besonderes. Hier gibt es nämlich drei Halbzeiten.
Ja, genau. Eine also, davon ist vor der Tür.
Wir bleiben in der zweiten Halbzeit und das wirklich Interessante an diesem Finale 2002 in der Champions League ist, jeder sagt, ich verbinde mit dem Spiel in Glasgow das Jahrhunderttor von Zinedine Zidane. Und wer Fußballfachmann ist oder Fußballfachfrau, sagt, in diesem Spiel wurde eine Weltkarriere geboren.
Ich ging dann unten zum Spielfeldrand und da sagten schon die Verantwortlichen, das ist euer Pech, das ist der bessere Torwart.
Normalerweise denkt man ja bei so einem Wechsel, der Torwart muss erstmal reinfinden oder wie auch immer, aber es war genau umgekehrt.
Bastück! Ja! Und Casillas mit dem Fuß!
Der hat dann einfach mit 1000 Händen da hinten in der Kiste gestanden und das Ding wollte nicht rein, ihn knapp drüber, wenn drauf, wurde auf der Linie rettig geflaggt. Alleine in der Nachspielzeit 300-400% hier Torchancen, die die mit Mann und Mausen mit viel Glück verhindert haben.
Vielleicht lag auch Schuss Unvermögen bei uns drin in der Chancenverwertung. Die Zeit wurde immer knapper, man wird dann immer unruhiger.
Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Solche Finals werden oft auch durch Kleinigkeiten gewonnen.
Jo, die Kleinigkeit hat Marcel Reif vor ein paar Minuten noch als die größte Kleinigkeit der Welt beschrieben.
Ich glaube eher, dass er Iker Casillas als Kleinigkeit meint.
Ich muss meinen Satz loswerden. Ja. Weil, apropos Kleinigkeit. Aber ihr wisst ja, große Spiele, sagt Marcel Reif immer,
ja,
werden von großen Spielern entschieden.
Ja.
Und manchmal auch durch ein großes Tor. Und dann ist dies oder jenes vielleicht eine Kleinigkeit, aber was letztendlich unterm Strich steht, ist den Ideen sie dann.
Ja.
Wann ist Casillas eingewechselt worden?
Das war nach mehr als einer Stunde. Ich glaube, die genaue Minute ist... Oh,
warte nochmal, hatten die nicht in Argentinien?
Die 68.
Hatten die nicht
in Argentinien? Cesar Sanchez.
Okay, dann war
eingewechselt worden.
Spanier, ne? Aber...
Und das Witzige ist ja, was Kalli auch sagt, dass dann der ganze Betreuerstab da unten an der Seitenlinie gesagt hat, das ist...
Der Bessere, ne?
Der Bessere, ja.
Ja, und es war jetzt nicht so, dass sein... Also,
und wir reden einmal von so einer geilen Fußabwehr, zweimal, glaube ich. Mhm. Und dann ist er einmal durch den ganzen Kasten gesprungen. War sicherlich auch dann so ein Momentum, also hat irgendwie...
Ja, und 10 Jahre später hatte er was? 2 EM und 1 WM-Titel?
10 Jahre später war 2012, ja genau, 2008, ja. 2010, 2012.
Ja, also ja. Das, du kannst fast sagen, da ging es richtig, richtig los. Ja, Wahnsinn, also den kannst du eigentlich fast mehr verfluchen als Zidane aus Leverkusener Sicht.
Ja. Das stimmt, weil sie dann kann man für das Tor nicht verfluchen. Da muss man einfach hinstehen und sagen, Applaus, Applaus. Alles richtig gemacht, wunderbar. Aber an Casillas sind sie ordentlich verzweifelt.
Ja, und Casillas hat ihnen dann den 3. von 3 möglichen Titeln versaut. Und wie sich das anfühlt, das wollen wir einen fragen, der damals auf dem Platz stand. 5 Jahre hat er für Leverkusen gespielt, schaffte über die Werkself den Sprung in die Nationalmannschaft, hat auch für Hannover 96 gespielt, für Fortuna Düsseldorf und stand damals 2002 im Hampden Park in der Startelf. Hallo, herzlich willkommen bei Nachholspiel, Thomas Bredaric.
Hallo zusammen.
Thomas, wenn du den aktuellen Erfolg von Leverkusen siehst, inwieweit trauerst du dann umso mehr diesem Jahr 2002 hinterher, wo euch 3 Titel eigentlich so ein bisschen aus der Hand geschnappt wurden.
Ja, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann einfach nur sagen, der Verein hat einfach verdient, nach so vielen Jahren und Jahrzehnten endlich Deutscher Meister zu werden, weil da steckt unheimlich viel drin, viel Potenzial, viel Qualität, sehr viel Energie und um jetzt die Brücke zu schlagen, also ich freue mich eigentlich mehr, dass Bayer Leverkusen jetzt so erfolgreich ist, als zu viel nach hinten zu schielen und zu schauen, was damals passierte. Natürlich sehr, sehr ärgerlich, super enttäuschend, nur man kann die Zeit, ehrlich gesagt, nicht mehr zurückdrehen.
Es gibt ja so viele Parallelen zwischen Leverkusen 2024 und Leverkusen 2002. Also wir reden von einem unfassbar charismatischen Trainer. Wir haben einen sehr breiten Kader. Die Spielweise hat ganz Europa verzaubert. Und dann gibt es dieses wirklich krönende Finale in Glasgow gegen Real Madrid. Du hast, wie gesagt, in der Startelf gestanden. Nimm uns mal mit, wie das für dich, der ja auch in der gesamten Saison nicht immer von vorne rein gespielt hat, wie das für dich war, da in diesem Finale aufzulaufen?
Ich bin ja selber heute Trainer und weiß selber, wie schwierig es ist, die perfekte Elf zu finden. Und es werden immer Spieler geben, die enttäuscht sind, dass sie nicht von Beginn an spielen. Also kann ich mich heute wohl besser in die Situation von Klaus Topmüller von Trump versetzen. Und wenn man vernünftig mit der Situation umgeht, dann akzeptiert man die Situation, man traut den Menschen. Das ist ganz wichtig, um Erfolg zu generieren. Damals hat man das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite. Und in der jetzigen Situation muss man sagen, dass das ganze Glück, was wir in den letzten Jahrzehnten nicht hatten, wahrscheinlich alles in diese Saison reinfällt.
Schauen wir mal in die Mannschaft rein. Klaus Topmüller hat ja das Team übernommen von Berti Vogts. Und unter Vogts, sagt man, gab es so eine sehr starke Grüppchenbildung innerhalb vom Kader, die dann unter Topmüller komplett aufgelöst wurde. Wie kann man diesen Geist der Mannschaft beschreiben, so viele Jahre danach?
Ich glaube nicht, dass es Grüppchenbildung waren. Es waren einfach unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Wir hatten viele Kroaten, Serben, die bilden, sag ich mal, wenn man es jetzt mal so sagt, eine Gruppe, die Brasilianer und die Deutschen. Aber unterm Strich war es doch wichtig, dass wir untereinander funktioniert haben. Und das haben wir auf dem Platz. So, und in dem Jahr, ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, als Berti Vogts, Wolfgang Rolf, Toni Schumacher, Pierre Littbarski, das waren ja auch tolle Menschen, tolle Trainer. So, und die hatten halt eine Art von Kommunikation. Und ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir, glaube ich, gerade noch den Champions League-Platz erreicht. So, und dann gab es ja einmal einen Switch auf Klaus Topmüller und Peter Hermann und Ralf Nehl, meine ich. Und wie die das halt angepackt haben mit der Kaderzusammenstellung von Kalli, meine ich, so wie in diesem Jahr, ne, das war eine sehr homogene Mannschaft, wir haben uns alle auf dem Platz sehr, sehr gut verstanden. Am Ende des Tages hat sicherlich auch irgendwo ein bisschen das Glück gefehlt, ein bisschen Verletzungspech. Nicht zum Schluss, wie jetzt zum Beispiel bei Leverkusen im Moment ist, dass sie zu 100% fast in jedem Spiel viele richtige Entscheidungen treffen. Das hat uns sicherlich irgendwo in diesem Jahr 2002 dann auch den einen Titel gekostet, weil wir das nicht geschafft haben, das, was in diesem Jahr bei Leverkusen hinkriegt.
Also ein Riesenthema ist ja auch die Belastung gewesen. Also ihr hattet ja fast nur englische Wochen und du, der jetzt auch seit vielen Jahren als Trainer arbeitet, wenn du mal auf das Thema Reha in der Zeit schaust oder wenn du auf das Thema Rotation, alles was heute so große, wichtige Elemente sind in der Kaderführung. Wie habt ihr das denn damals geschafft, also auch das alles zu verarbeiten?
Ja, das ist wirklich ein sehr interessantes, ein super wichtiges Thema. Wie gesagt, ich heute halt einfach auch Trainer bin und auch in den Bereichen arbeiten darf, wo man sowas auch nutzen kann, wenn man Sportwissenschaftler, Mediziner und alle Spezialisten einfach auch hat und sie das auch im Prinzip auch infrastrukturell dann auch nutzen können. Wir können ja ein Lied von heute singen, was damals ja überhaupt gar nicht existierte, ja damals ja gar nicht, keine Kryo-Sauna, die ganzen Erholungsmethoden, Ernährung, wie man das heutzutage anpackt, da kann man sicherlich 5 bis 10, 15, 20%, kommt darauf an, wie man es anpackt, sicherlich nochmal eine Leistungseffizienz, nochmal was rausholen. Damals hat man sich geschüttelt, ist man einmal ins Kältebecken gegangen, sicherlich auch eine gute Massage, ne, von Jolly und seinen Kollegen damals. Aber was, glaube ich, mit auch entscheidend ist, ist dann einfach der Wille und die Leidenschaft, die du mitbringst. Natürlich sind auch ganz wichtige taktische Elemente wichtig, wie du einen Matchplan aufbaust und wie du den umsetzt. Aber die Fitness, worüber wir gerade sprechen, ist ein großes Element, warum in der heutigen Zeit erfolgreich ist. Und wenn ich jetzt mal den Athletiktrainer, den Ismael Camarote Lopez dieses kongeniale Partner von Alonso, mal einfach mal erwähnen darf, wie er die Mannschaft physisch vorbereitet, plus mit der medizinischen Abteilung von Dr. Dittmar. Die haben alleine ein glaube ich, ein medizinischen Stab von glaube ich, zwischen 40 und 50 Personen. Das war, glaube ich, ein Bruchteil von dem, was wir damals, was wir heute haben. Da sieht man halt auch, wie sich das heute in welche Richtung entwickelt hat.
Ein Spiel, über das im Rahmen dieser gesamten Champions-League-Saison immer wieder hochgeworfen wird, weil es den größten Gänsehautfaktor in der Bayer-Arena ausgelöst hat, das war das Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Liverpool, ein 4:2. Ja. Es war ein Spiel, das so viele Wendungen auch hatte und weil man davor eben in Anfield gespielt hatte und auch von der Kulisse beeindruckt war, war Liverpool am Ende vor allem beeindruckt von eurer Leistung, aber auch von dieser Einheit zwischen Fans und Mannschaft. Ja. Was war da los bei euch? Also alle haben geschrieben, Leverkusen außer Rand und Band. Wie lässt sich diese Atmosphäre auf dem Platz beschreiben?
Also wenn du jetzt von der damaligen Zeit Liverpool, Leverkusen und Leverkusen, Liverpool sprichst, ehrlich gesagt, ich kriege Gänsehaut. Wenn du das nochmal so beschreibst, aus deinen Worten und oder in deinen Worten plus, dass das so die Presse so geschrieben hat. Also sicherlich war das ein großes Spiel von Bayer Leverkusen. Da muss übrigens Bayer Leverkusen auch erstmal wieder hinkommen. Also wir reden über die tolle deutsche Meisterschaft, aber auf internationaler Ebene so viel Überschriften zu generieren im positiven Sinne, ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, dass Bayer Leverkusen das wieder hinkriegt. Am besten natürlich mit dem Trainer, mit dem sportlichen Kompetenzen, Simon Rolfes, Kastroll und was alles so drumherum aufgebaut wird. Ne? Aber in der damaligen Zeit, als wir gegen Liverpool gespielt haben, wir hatten tolle Spieler auf dem Feld, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in Liverpool gespielt haben und als wir verloren haben, und waren sicherlich nicht enttäuscht, aber haben einen auf den Deckel gekriegt. Anfield hat gezeigt, dass es ein besonderes Stadion ist, damals noch ein bisschen kleiner als heute. So, und dann hat man das Rückspiel super angelegt, super Matchspann gehabt und ein bisschen Glück gehabt, klar, tolle Tore geschossen und schön, dass ich ein Teil dieser Historie sein durfte.
Klaus Toppmöller ist der Vater des Erfolgs und Klaus Toppmöller hat euch ja auch sehr schnell diesen sehr attraktiven Angriffsfußball spielen lassen, Kombinationsfußball. Es fallen dann so Begriffe wie One-Touch-Fußball, den Bayer Leverkusen damals Europa irgendwie beeindruckend aufgezwängt hat. Klaus Toppmöller ist jetzt aus der aktuellen Perspektive seit 2004 eigentlich nicht mehr Vereinstrainer gewesen. Woran lässt sich das festmachen oder womit kannst du dir das irgendwie erklären, dass so ein wirklich grandioser Trainer in dieser Zeit einfach danach diesen Erfolg nicht mehr im Ansatz wiederholen konnte?
Ja, also erstmal ist Klaus Toppmöller ein ganz toller Mensch, ein Familienmensch und kann Leute in seinen Bann ziehen mit seiner Art, ne? Und mit seinem Charakter, mit seiner Erfahrung als Spieler und auch als Trainer. Ich kann mich noch erinnern, habe ich damals beim VfB Stuttgart gespielt, 93, 94 und da war Klaus Trainer bei Eintracht Frankfurt und da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen und seine Art mit den Leuten, mit den Spielern, den Fußball zu spielen. Er braucht natürlich auch das Werkzeug dafür, ne? Und das hat er hingekriegt, schon damals in Frankfurt. Hat er sich vielleicht auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, mit dem bei Bayern war das, glaube ich, kann ich mich noch ein bisschen daran erinnern. Ne? Und ja, und diese zweite Geschichte mit Bayer Leverkusen, ja, er hat einfach versucht, seine Spielidee mit uns umzusetzen und die ist fast geglückt. Er wird natürlich noch überall gehuldigt, mit seiner Art, mit dem Trainerteam und mit dem Verein uns dahin gebracht zu haben. Und sicherlich ist da auch ein bisschen ein ja, ein Wermutstropfen halt leider, dass wir halt einfach in dieser Saison kein Titel erreicht haben. Und ich hätte es ihm auch als Trainer sicherlich gegönnt, eine Meisterschaft einzufahren, weil er einfach Ahnung von Fußball hat, Mensch ist irgendwo, wenn du mich jetzt so fragst, warum hat er danach keinen weiteren Top-Verein bekommen? Ich glaube, das ist der Fußball. Das ist das Netzwerk, das sind Leute am Werk, die kommen halt auf Menschen, die kommen vielleicht dann auf andere Trainer und dann bleibt so ein toller Mann und so ein toller Trainer halt auf der Strecke. Aber das ist gang und gäbe im Profifußball.
Ihr habt als Mannschaft, Thomas, 2001, 2002 so viele nachhaltige, so viele Bilder für die Ewigkeit erzeugt. Welches ist dir persönlich bis heute im Kopf geblieben?
Also auf ein Bild kannst du mich nicht beschränken. Also das sind ja hunderte, tausende von Momenten, tollen Momenten gewesen, die wir erleben durften. Und wenn du mich so fragst, der Moment oder das Bild ist einfach das Jahr 2001 und 2002 mit ganz vielen tollen Fußballspielen, tollen Toren. Und ein negatives Bild war halt einfach, oder was heißt, ich will nicht mal von Negativität sprechen, aber ein Bild, was mir halt sicherlich im Kopf immer in meinem Leben bleiben wird, dass wir alle wie betröppelt an dem Champions-League-Pokal vorbeigelaufen sind und uns alle wahrscheinlich gedacht haben, das hätte ja sein können, dass der hätte unser sein können. Der hätte vielleicht auch unser Pokal sein müssen aufgrund der Leistung, aufgrund unsere Spieldominanz gegen Real Madrid. Aber es ist halt einfach Real Madrid und die haben diesen Mythos. Die spielen nicht immer den besten Fußball und die sind halt unfassbar effizient und sehr, sehr nervenstark. Und ja, deswegen ist es halt Real Madrid auch einer der, oder vielleicht auch der erfolgreichste Verein der Geschichte der Weltfußballgeschichte.
Thomas, eine Frage, die ein bisschen anders ist, weil sie nicht unbedingt mit dieser Saison zu tun hat, aber mich insgesamt interessiert, weil du gegen so viele verschiedene Spieler gespielt hast und große Vereine. Wer war der härteste Gegenspieler, den du hattest? Und vielleicht in welchem einen Spiel? Was fällt dir da als erstes ein? Weil du hast ja wirklich gegen viele große Namen gespielt in deiner Karriere.
Also ich komme ja noch aus der Generation zweite Liga Fußball mit wenig Kameras. Und
was manchmal gut ist, Zeit, manchmal schlecht.
Ja, genau. Und ich kann mich noch erinnern, das war wirklich, also die zweite Liga damals, als ich in Düsseldorf und bei Fortuna Köln gespielt habe, ich habe so viel auf die Socken gekriegt von den Innenverteidigern, dass mir ein Spiel noch hängen geblieben, glaube ich, der hieß Amadou von Energie Cottbus. Ich glaube, der hätte 10 rote Karten gekriegt im Spiel. Also wirklich, unbeschreiblich, wie der mir immer auf die Socken gehauen hat, also wie der das hingekriegt hat, unfassbar, überhaupt Profi geworden zu sein. Das ist jetzt so ein Beispiel, was mir so immer hängen geblieben ist, aber ob es jetzt Christian Wörns ist oder Jens Nowotny, Robert Kovac, Lucio, das sind alles Top-Spieler, mit denen ich zusammen spielen durfte, ob es Nationalmannschaft war oder bei Bayern Leverkusen. Ich habe einfach ganz, ganz viele Erinnerungen, positive Erinnerungen zu Mannschaften, zu Clubs, zu Spielern und freue mich eigentlich immer wieder, wenn ich darüber reden darf oder wenn ich die Jungs wiedersehe.
So wie heute bei uns, Thomas. Vielen lieben Dank, dass du uns noch mal mitgenommen hast in diese legendäre Saison. Der Champions-League-Pokal, die Meisterschaft und der DFB-Pokal waren in greifbarer Nähe. Und ihr hättet alle drei sowas von verdient gehabt. Und trotzdem ist so viel Schönes hängen geblieben aus dieser Zeit. Und vielen lieben Dank, dass du uns nochmal mitgenommen hast und wir mit dir gemeinsam in Glasgow auf dem Finalplatz stehen durften. Ganz liebe Grüße.
Vielen Dank, liebe Grüße auch.
Also das ist auch, glaube ich, eine unfaire Frage jetzt an Thomas gewesen. Welches Bild bleibt so hängen? Ist natürlich immer so naheliegend.
Bei der Saison, ne? Also
so, also man kann sagen, dass von diesem Bankett nach dem verlorenen Finale das Bild hängen geblieben ist, dass Klaus Toppmöller lange mit seiner Gattin tapfer auf der Tanzfläche noch getanzt hat.
Geschwurft.
Und die Elf Freunde schreibt, während die meisten Spieler draußen in der Lobby saßen und sich Tabak und Alkohol hingaben.
Ja, Bernd Schneider, sag ich ja. Ach, scheiße, ey. Ja. Vor allem dieses Jahr und dann endet das ja so und für Ballack und ein, zwei, drei andere endete das ja dann in Japan dann irgendwie ein paar Wochen später ja auf eine ähnlich bittere Art und Weise. Also, oh, das ist. Und am Ende wirst du an Titelnummer gemessen, es ist,
das
da
ist
kannst
ja
du noch
auch
so schön ganz England wegschießen, ey.
Beinahe eine philosophische Frage. Ist es besser, das Finale zu verlieren? Oder ist es besser, früher auszuscheiden, dass du so einen Schmerz gar nicht erst spüren
Klar.
musst? Weil du kannst natürlich sagen, du hast in dem Jahr jedes Finale mitgenommen, das es gab, vom Pokal bis zur Champions League bis zur Weltmeisterschaft, als Ballack jetzt zum Beispiel gesehen. Ja. Was ist das jetzt wert? Wäre es besser gewesen, du scheidest im Achtelfinale aus?
Nee, du
keiner über dich? Nee,
du hörst immer
weh,
zu den besten beiden Mannschaften.
Ja, absolut. Und manchmal sind
interessanter Side-Fact noch. Wir wissen ja alle, solche Saisons, solche Mannschaften haben auch immer Helden in der zweiten Reihe. Und ein Name ist eben von Thomas schon erwähnt worden. Ralf Minge gehörte zum Staff. Dann Peter Hermann.
Ja.
Der ewige Hermann, der wirklich unter so vielen Trainern Erfolge gefeiert hat. Und über Toni Schumacher haben wir schon gesprochen.
Dieter Čolek hat er erwähnt.
Čolli hat er gesagt, der Physio, von dem auch Rüdiger Vollborn gesprochen hat.
Also zu Čolli, das haben wir gar nicht mit ihm jetzt besprochen, aber es gibt eben noch diese Doping-Geschichte. Also damals hat er wohl, Bedaric ist so in der entscheidenden
Das hat man
in Phase der Saison.
Mit Medikamenten zu tun.
Ist sehr ausgefallen, weil er eben auf die, hat ein Allergiemittel versehentlich bekommen, das auf der Dopingliste stand.
Ein was?
Ein Allergiemittel.
Ach ja. Ich habe verstanden, Energiemittel. Was ist das denn?
Da fällt der Name Dieter Čolek.
Ja, genau. Der hat ja 88 schon, war der Zuständige, der wen fit gemacht hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wen er fit gemacht hat für den UEFA Cup Triumph dann. Aber der ist wirklich sehr, sehr lange bei Leverkusen gewesen.
So, jetzt zum Abschluss, weil wir ja immer wieder auch die Referenz zur aktuellen Leverkusener Mannschaft gesucht haben, ist ja auch naheliegend. Die Elf Freunde hat sich mal die Mühe gemacht unter der Überschrift Welche Pillen knallen mehr? Und hat diese beiden Mannschaften miteinander verglichen. Total schön.
Punkte,
also eine Art
sozusagen.
Head-to-Head-Vergleich. Ja. So, also Radetzky gegen Butt.
Ja.
Da könnt ihr euch vorstellen, natürlich Hans-Jörg Butt als jemand, der viele Tore auch geschossen hat für Leverkusen, vom Elfmeterpunkt gewonnen. Aber dann natürlich Jeremy Frimpong im Vergleich zu Zoltán Sebeskin.
Ja gut, der arme Frimpong, ne?
Ja. Das ist ja...
Mario kommt gar nicht.
Ein unfaires Duell, also bitte.
Ja, sag ich ja, Frimpong.
Ja eben, genau. Also, eben, meine ich ja.
Ja, also ich, genau. Punkt geht auch an Frimpong. Ja. Dann vergleichen sie hier...
Recency Bias nennt man das.
Sie vergleichen Jonathan Tah mit Boris Sivkovic. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Der Punkt geht an die aktuelle Leverkusen-Mannschaft.
Ja.
Aber wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, aber natürlich gewinnt keiner gegen Lucio. So.
Recht.
Wir reden ja von, also ja. Ist ja auch noch ein Tabsuba, ne? So, aber Lucio ist natürlich irgendwo der Gott. Übrigens, Lucio hatte immer heute verboten, also von wegen politische oder religiöse, immer sein weißes T-Shirt drunter.
Ja, das stimmt.
Bei den Bayern spielt er auch, glaube ich, ne?
Ich glaube schon, ja. Aber
da hat er nicht mehr. Jetzt noch, glaube ich, wenn er vernünftig rückwärts einparkt.
Das steigt er aus.
Ja. Jesus loves me and my Mercedes G-Klasse.
Ja.
Also. Ja. Die parkt schon selber ein, der macht das währenddessen wahrscheinlich.
Aber ich glaube, Dimitar Berbatov so gegen Patrick Schick, da würde ich Berbatov auch noch vorne sehen, muss ich zugeben.
Mhm, ich auch.
Sehr gut.
Ja, ich schaue gerade, wer denn jetzt hier. Achso, Wirtz wird mit Ballack verglichen. Das
ist natürlich auch.
Das ist aber unfair.
Gemein, ja, weil der ist ja jetzt 20. Also das
ja, und vor allem ist er halt ein.
Kann ja noch
Zehner.
Werden. Ja.
Und Ballack ist eher.
Ja, der hat schon
Chaka.
Auch im Zentrum. Ja, ja, ja.
Was?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Der war damals schon auch ein bisschen offensiver noch unterwegs.
Sie vergleichen Ballack mit Palacios, aber das macht dann gar keinen Sinn. Also
nee, vor allem auch keinen Spaß, weil Palacios. Ja. Nee.
Also am Ende wird Egal. Es ein. Am Ende ist ja, ein
Topmöller mit Alonso.
Ja.
In dem Fall.
Ja, genau.
Xabi Topmöller.
Aber das müsst ihr euch mal angucken, weil sie bauen das hier sehr schön auf. dass sie eigentlich, sie wollen eigentlich den Punkt Topmüller geben, aber am Ende.
Ja, keine
können sie nicht anders so. Aber es ist ein 7-7, insofern ein Unentschieden, was ja auch Leverkusen gegen Man United zweimal gereicht hat.
Also. Sehr schön. Es war ein schönes Eintauchen in eine wirklich geniale Saison. Also in eine geniale Champions League-Saison von Bayer Leverkusen. In der Bundesliga sind sie ja dann an Borussia Dortmund gescheitert, im
Pokalfinale
an Schalke 04.
Ist auch bitter, ne?
Ja, und im Champions League-Finale an Real Madrid. Also es ist wirklich eine Saison, aber Mario fasst es perfekt zusammen. Lieber überall Zweiter, auch wenn Erik Meier mal gesagt hat, nichts ist scheißer wie Platz 2, aber Platz 8 ist auch doof. Also von daher wirklich eine unfassbare Saison, die mir das jetzt, diese Folge hat mir das nochmal gezeigt. Die ganze Premier League rausgeschmissen. Ganz toll.
Und die Premier League einfach pickepacke vollgepackt mit den großen Namen.
Ja.
Die Bayern hatten das ja auch.
Mhm.
Gegen Dortmund im Pokalfinale 5-2 verloren. Das Champions League Finale in München verloren.
Mhm.
In der Meisterschaft Zweiter geworden. Das ist ja nicht viel anders. Aber daraus ist eben was Großes entstanden. Und bei Leverkusen hat es jetzt 22 Jahre gedauert.
Ja.
Bei Bayern damals ein Jahr, deswegen ist es natürlich nicht
zu vergleichen. Das ist auch ein großer Unterschied.
Das ist der Unterschied, genau. Die Leverkusener waren danach down und waren teilweise kurz vor dem Abstieg. Und wirklich, da sind Dinge passiert. Das, was jetzt ist, hat damit damals überhaupt nichts mehr zu tun. Aber ja, manchmal schadet das gar nicht, wenn man so ein paar Nackenschläge hat. Aber irgendwann braucht eine Mannschaft halt einfach mal einen Sieg oder einen Titel.
Vorher down, hinterher down, könnte man über die Saison. Egal.
From ja. Dusk till down. Oder till down.
Nein, also Lerneffekt ist wirklich unglaublich geile Champions League-Saison. Tolle, namhafte Gegner mit tollen, namhaften Spielern, die sie ja bis auf einen Gegner alle aus dem Weg geräumt haben. Und an sie dann darf man dann auch mal scheitern. Das ist schon ganz anders.
Das war das kleinste Problem, glaube ich. Der Titel, den sie am leichtesten verzeihen können, oder das Finale, das verlorene, war wahrscheinlich das Champions League-Finale, aber das gegen Schalke. Ich glaube, gut, es wäre nur ein Minititel gewesen im Vergleich zur Champions League, aber das hätten sie schon gewinnen sollen.
Mein Lerneffekt, Kalli war überall.
Ja.
Wenn ihr euch erinnert, Ballack, der sagt, Kalli war nicht da, sie mussten, also mit der Spielverlegung in Turin, Kalli hätte das gelöst, Kalli ist unten an der Seitlinie beim Finale, als Casillas eingewechselt wird, lässt sich aus erster Hand sagen, sorry, aber der ist viel besser als der, der gerade rauskommt. Kalli hat diese Mannschaft auch in der Kabine geprägt, Kalli hat sie getröstet, also es gibt sehr, sehr viele große Fußballanekdoten, die vor allem er selber erzählt hat. Nur jetzt auch in so einer Saison mal diese Aura, diese Wirkung von diesem Manager zu erleben, das ist schon auch große Fußball-Bundesliga-Champions-League-Geschichte.
Ja, vielen, vielen Dank, Hans. Ich versuche gerade eine Brücke zu kommender Woche zu schlagen. Das war von Bayer super klasse. Und nächste Woche reden wir über den Superklassiko. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ah.
Ja, Mario wusste es noch nicht.
Nee, überhaupt nicht, aber
Hans wusste es auch nur so halb, glaube ich.
So halb, ja. Aber ich kann.
Und heute hatten wir auf jeden Fall einen tollen Gast mit Thomas Bredaric. Nächste Woche haben wir auch einen, der selber auch schon oft, glaube ich, an Thomas Bredaric gedacht hat. Können wir ihn ja vielleicht
würdest du da sogar parallel ziehen?
Ja, ja, mal gucken.
Ich bin gespannt, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der noch nicht weiß. Du hast immer gesagt, du hast einen Gast für nächste Woche organisiert.
Ja.
Und jetzt hat Hans gerade vorhin den Eindruck hinterlassen, als wüsste er schon, um wen es sich handelt. In dem Fall bin ich der Einzige hier, der keine Ahnung hat. Jetzt weiß ich wenigstens das Thema.
Ja, kannst du dich eine Woche darauf vorbereiten.
Alles klar.
Genau wie ich es mache. Also in diesem Sinne, nächste Woche dann Folge 211. Bis dann.
Tschüss. Gut,
tschüss. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.